Impulse aus der Pfarrgemeinde Hallstatt Obertraum.
Herzlich willkommen zu unserem heutigen Impuls. Wir sind mitten in der Apostelgeschichte gelandet und verfasst oder zugeschrieben wird sie dem Lukas, der auch das Lukas-Evangelium geschrieben haben soll. Ich formuliere es einfach einmal so. Und ich habe erlesen in einem sehr schlauen Buch, dass es sich hier um zwei Schriftrollen gehandelt haben, so aus Papyrus, die über 9 Meter Länge zusammen gehabt haben. Also das muss schon ein ziemlich wichtiger Auftrag gewesen sein, oder ein wichtiger Finanzier gewesen sein, der das überhaupt ermöglicht hat, das Ganze niederzuschreiben.
Hochspannend, ja, solche Details auch zu erfahren. Ja, das lukanische Doppelwerk, von dem man auch so als Fachterminus spricht, ist ein wesentlicher Bestandteil. Dazwischen steht jetzt in unserer Reihenfolge das Johannesevangelium, aber das hat damit zu tun, dass man die 4 Evangelien, den Kanon, zunächst einmal zusammengefügt hat und später ist dann diese zweite Rolle des Lukas hinzugekommen.
Ich bin jetzt schon sehr lange auch in der Gottesdienstarbeit, also sehr lange unter Anführungszeichen, einige Jahre in der Gottesdienstarbeit tätig und mir ist schon aufgefallen, also die Apostelgeschichte ist so ein bisschen ein Stiefkind, gell? Also eine Handvoll Sonntage, wo da vielleicht ein bisschen was drinnen ist, ein kleines Teilchen, ein kleines Zitat, 2, 3 Verse, dann nehmen wir da raus. Aber die wird ein bisschen stiefmütterlich behandelt oder mit ihr wird so umgegangen. Warum das so ist, weiß ich nicht, weil es steckt extrem viel drinnen, auch ein Fundament.
Absolut.
Ja, ja. Ist einfach so, gell? Ja.
Drum ja. Werden wir uns damit weiter noch beschäftigen, nicht?
Genau. Ja. Entstanden ist das anscheinend alles so circa 80 nach Christus. Kann man das so?
Das Lukas-Evangelium sicher. Würde die Apostelgeschichte auch etwas später noch datieren. Wahrscheinlich. Ja. Ja, heute schauen wir weiter, was noch so passiert in der Urgemeinde. So ganz alltäglich. Petrus und Johannes sind auf dem Weg zum Tempel und da sitzt natürlich wieder jemand mal, der bettelt, ein Armer. Johannes und Petrus die Reichen schon, die ja das Geld verwalten, die auch Almosen geben können? Und jetzt sind sie aber nicht. Sie haben vielleicht schon alles verteilt, sie haben kein Geld. Aber sie sagen ihm jetzt, du, es kommt nicht darauf an, dass du jetzt wieder Geld kriegst und Almosen hast. Das ist äußerlich. Das hilft dir vielleicht einen Tag, 2 Tage, dass du zu essen hast. Silber und Gold habe ich nicht. Aber was ich habe, das gebe ich dir. Da ist jetzt der entscheidende Punkt. Verwechsle bitte nicht die Gemeinde, die junge Gemeinde, mit denen, die jetzt eben das Geld geben, Caritas spielen. Sondern was wir haben, das geben wir dir. Nämlich den Spirit, den Geist. Und jetzt wird spannend. Sage dir, steh auf und geh. Nimm dein Bett und geh, hatte Jesus schon gesagt. Das heißt, haben die Jünger jetzt tatsächlich die gleiche Kraft wie Jesus? Oder sind die Wunder nicht mehr so effektiv wie unter Jesus? Doch. Und anscheinend macht dieser Mann die Erfahrung, dass seine Knöchel stark werden und er aufstehen kann.
Vielleicht hat er Mut bekommen.
Ja.
An Antrieb von vielleicht rhetorisch schlauen Menschen, die für ihre Botschaft gebrannt haben.
Ja. Wir können es nur äußerlich beschreiben, aber wir können das Eigentliche nicht erfassen, nicht beschreiben, nicht in Worte fassen, aber es gelingt. Sie helfen ihm vielleicht hoch an den Händen und probier doch mal, steh. Und das ist ja auch etwas viel Tieferes. Es geht nicht nur um die äußere Heilung, dass er wieder gehen kann, sondern stell dich als Mensch auf deine eigenen Füße, Gott. Mach dich fähig dazu.
Wenn ein Obdachloser vor dem Tempel sitzt, wie oft wird der zu anderen Menschen Körperkontakt gehabt haben? Quasi nie, vielleicht Jahre nicht, vielleicht hat ein, also ja, der einzige Körperkontakt wird vielleicht der Dritt gewesen sein. Ja. Also allein diese Menschenwürde wieder zu erlangen, dass jemand sie überhaupt dir widmet, ist vielleicht für diese Person schon ein Wunder gewesen.
Ja. Vor allen Dingen, es ist noch vorher ein kleines Detail hier beschrieben. Er bat um eine Gabe und Petrus und Johannes blickten ihn an. Petrus sagte, sieh uns an. Und dann der Gelähmte sah zu ihnen auf. Also es war wohl auch die Demut oder die Depression oder was, dass man eigentlich gar nicht jemanden angeschaut hat, der dort am Boden sitzt und der auch nicht aufschaut. Aber das ist eigentlich der Beginn der Kontaktaufnahme. Sieh uns an. Und der schaut verwundert rauf. Ja, kriege ich jetzt was?
Also da ist Würde ins Spiel gekommen.
Da ist Würde ins Spiel gekommen, ja. Also es ist eigentlich, das mit dem Ansehen beginnt, jemanden auf gleiche Höhe zu bringen. Er griff ihre Hand und zog ihn hoch. Also auch dieses Gelähmten, den man ja normalerweise in der damaligen Vorstellung ganz unrein betrachtet, erst einmal berührt und dann noch die Dreistigkeit, den kranken Mann auf seine Füße zu stellen.
Ja, man, das waren ja oftmals wirklich kranke Menschen, aussätzige Menschen, die nicht bewusst oder die nicht umsonst dort gesessen sind. Also da hat es ja Gründe dafür gegeben und da hat man sie natürlich auch nicht beschmutzt, unter Anführungszeichen, sie dann auch noch zu berühren. Also das hat man ja gelernt, dass man das nicht tut.
Dann Petrus fasste den Mann bei der rechten Hand und zog ihn hoch. Und im selben Augenblick kam Kraft in seine Füße und Gelenke. Mit einem Sprung war er auf den Beinen und machte ein paar Schritte. Eigentlich unglaublich, was hier dann beschrieben wird. Und was selbstverständlich ist, wo geht er denn hin? Er folgt Petrus und Johannes in den Tempel. So wird er. Ja, dort lief er umher, sprang vor Freude und lobte Gott, heißt es. Also er wird hier zum lebendigen Zeugnis. Jeder kennt ihn und die Leute schauen verwundert, das ist doch der, der da draußen gesessen hat. Vor allen Dingen in den Tempel durfte er gar nicht rein, sitzt vorm Tempel, war unrein. Er ist ja da drinnen. Der schert sich auch nicht einmal mehr um die Regeln, dass er ein Gelähmter ist, sondern alleine die Tatsache, es hat ihn jemand angeblickt, es hat ihn jemand ergriffen und ihm Kraft gegeben. Das ist es, was hier so faszinierend ist. Und was natürlich sich herumspricht. Das ist die Tagesmeldung schlechthin. Mhm. Der Bettler, der jeden Tag da sitzt, ist plötzlich kein Bettler mehr, sondern er springt und singt und lobt Gott. Und also hier, die Gemeinde hat ein unglaubliches Renommee aufgebaut. Nicht um sich jetzt da irgendwas zu verdienen oder so, aber das passiert automatisch.
Und die Intention war sicher auch nicht, die Community zu stärken oder zu expandieren oder sonst irgendwas, sondern einfach nur das zu tun, was einer ins Herz gelegt wurde.
Und das tröstet mich auch insofern, wir versuchen immer, Kirche zu bauen und was weiß ich alles, was wir tun müssten, um besseren Ertrag, in Anführungsstriche, oder um mehr Menschen in die Kirche zu bringen, so heißt es ja. Aber das können wir gar nicht. Das kann nur der Geist Gottes.
Ja, man muss, glaube ich, auch bedenken, dass damals die Kirche eher aus Hauskreisen bestanden hat und nicht Hauskreise Teil der Kirche waren, sondern die Kirche war der kleine Kreis, der Hauskreis, die paar Leute, die sie getroffen haben. Ja. Natürlich waren es mehrere tausend, aber im Kleinen, im täglichen Leben waren es kleine Gruppen von Menschen, die das gelebt haben.
Die sind gewachsen, aber sie sind auch wieder gestorben, sage ich immer, diese Kreise. Die haben ihre Zeit gehabt und dann war was anderes dran. Der Geist Gottes weht, wo er will. Aber wir hören sein Brausen, seine Stimme, wie es heißt, aber wir wissen nicht, woher er kommt und wohin er geht. Und das ist eigentlich enorm trostreich auch für unseren Glauben, dass wir nicht die Kirche bauen können, sondern sie wird uns geschenkt. Es ist Gabe Gottes, die Gemeinschaft. Und wenn wir unsere Mauern, unsere Hürden abbauen, dann kommen plötzlich Menschen, die wir nie erwartet hätten.
Die nimmt dann auch ein bisschen den Druck aus, okay?
Ja. Also das sage ich mir immer wieder, es ist der Herr, der die Kirche baut, nicht wir.
Das will uns aber jetzt natürlich nicht vom Bemühen
ganz und gar
abbringen, Kirche zu leben oder aktiv für ihren Aufbau zu sorgen, aber gewisse Dinge kann man nicht beeinflussen und kann man auch nicht erkämpfen.
Wir müssen ergänzen, er baut sie durch uns, durch unsere Gaben, durch unsere Fähigkeiten, aber wir müssen sie auch zur Verfügung stellen. Und das ist dann wieder die Wechselwirkung, dass wir eigentlich durch den Geist Gottes auch uns trauen, dass wir unsere Gaben einsetzen. Das ist ja das Problem. Viele Menschen könnten unglaublich was tun, aber sie sind woanders beschäftigt mit ihren Gedanken und Aufgaben und Kirche kommt gar nicht mehr vor. Weil sie könnten dem Geist Gottes folgen. Und diese Erkenntnis, die wünsche ich uns allen. In diesem Sinne, eine gute Woche.